Beim Quiz Wer weiß denn sowas? Erwartet dich der Gipfel des unglaublichen Wissens. Kennst du die richtige Antwort? Isotonische Sportgetränke. Ach, wirken optimal bei Getränketemperaturen von 5 bis 10 Grad Celsius. B. Sollten nicht zusammen mit Proteinriegeln verzehrt werden? Oder C. Verringern die Schweißproduktion während des Sports? Die richtige Antwort ist A. Wirken optimal bei Getränketemperaturen von 5 bis 10 Grad Celsius. Wer weiß denn sowas? Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.
Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit Special Guest, ganz besonderen Gästen, nämlich mit Viva Hygiene, auch zu finden auf Instagram und echt zu empfehlen für alle Auszubildenden da draußen, die uns hören. Und somit bitte ich doch die Gäste, sich einfach mal selber vorzustellen. Elena, möchtest du anfangen?
Hallo, ja, sehr gerne. Ja, ich bin Elena Dorn, Dr. Elena Dorn. Ich bin Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin und arbeite bei Vivantes und versorge und betreue beziehungsweise zwei Vivantes-Kliniken und gebe weiter an Mika.
Ja, hallo zusammen, ich bin Mika. Ich arbeite auch bei dem Institut für Hygiene und Umweltmedizin bei Vivantes und betreue Projekte und digitale Hygiene.
Digitale Hygiene? Was ist das?
Wir versuchen, unsere Hygienemaßnahmen auf verschiedensten Weisen und Arten an unsere Mitarbeiter zu transferieren und informieren. Und dazu haben wir digitale Lernkonzepte, Schulungsversionen, alles mögliche Moderne, das unsere Mitarbeitern dabei helfen soll, die Krankenhaushygiene einfach zu leben und zu erlernen.
Okay, also gebt ihr auch eigene Schulungen für eure Mitarbeiter?
Ja, für die ganzen Mitarbeiter bei Vivantes.
Also absolute Hygiene-Experten hier heute an Bord. Da kann ich nicht mithalten. Aber zunächst einmal vielleicht so drei positive und drei negative Sachen zum Thema Pflege oder Hygiene. Wer mag anfangen?
Dann würde ich einfach auch wieder anfangen. Und ja, positiv, Hashtag Patientensicherheit ist, glaube ich, für Pflege und Hygiene relevant. Dann Hashtag menschlich. Auch das etwas, was ich in beiden Feldern sehr wichtig finde. Und Hashtag unverzichtbar. Sowohl die Pflege selbst ist unverzichtbar, als auch die Hygiene im Krankenhaus ist unverzichtbar. Und drei negative Hashtags. Hashtag Personalmangel betrifft uns auch alle. Hashtag keine Zeit, die damit einhergeht. Und Hashtag Sprachbarriere. Ein immer größer werdendes Problem, was wir oder ich im Alltag erlebe. Sowohl in Bezug auf Pflege als auch auf Hygiene.
Ja, Berlin, Multikulti-Stadt, ja.
Ja.
Dann, Michaela, magst du weitermachen?
Ja, mache ich gleich auch mit meinen positiven Hashtags weiter. Also ich habe Hashtag Vertrauen, unsere vertrauensbildende Maßnahmen, da spielt die Hygiene und die Patientensicherheit mit rein. Dann habe ich Hashtag Patientensicherheit auch gewählt, weil das eben unser größtes Ziel ist, die Prävention von Infektionen. Und dann habe ich Hashtag Lernen, weil es ein Feld ist, wo wir immer neue Informationen reinbringen und immer Neues dazulernen, wie wir das hygienische Konzept in einem Krankenhaus verbessern können. Und meine negativen Hashtags waren auch Zeitaufwand, also Hashtag Zeit. Es braucht sehr viel Zeit, die Hygienemaßnahme durchzuführen jetzt im Krankenhausalltag. Und das kann manchmal dazu führen, dass Dinge weggelassen werden. Dann habe ich Hashtag Kosten, die Implementierung von Hygienemaßnahmen. Das kann einem Konzern auch viel Geld kosten oder kostspielig sein, weil man ja auch verschiedene neueste Sterilisationstechniken einführen muss und verschiedene, was vielleicht auch gar niemandem so richtig bewusst ist, Techniken, so wie Raumlufttechniken oder Wasseraufbereitungstechniken für ein Krankenhaus benötigt. Und dann habe ich noch auch witzigerweise auch die Sprache und die Kultur als Hashtag genommen. Weil es tatsächlich die Awareness bei verschiedenen Mitarbeitergruppen komplett unterschiedlich anzugehen gilt.
Alles gut.
Ja.
Wie sieht denn euer Arbeitsalltag so aus? Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, muss diese Zusatzfrage stellen.
Ja, dann fange ich mal an. Mein Arbeitsalltag ist sehr computerlastig. Ich versuche wirklich, mich durch die digitale Welt durchzuschlagen. um immer wieder neue Arten und Weisen zu finden, wie wir Hygiene digital gestalten können. Da fällt auch dieser Instagram-Kanal rein, den du vorhin schon erwähnt hast, als eine der Plattformen, die wir nutzen, um zum Beispiel die Basis- und Händehygiene, also unser Basiswerkzeug, an den Mann und die Frau zu bringen, die im Krankenhaus arbeitet. Aber auch, wie schon vorhin erwähnt, solche digitale Lernmodule oder Schulungen, die präsenz- und digital dargestellt werden. Solche Dinge fallen in mein Aufgabengebiet. Genau, und wenn ich an Elena weitergebe, die hat noch ein ganz anderes Aufgabenbild bei der Hygiene.
Ja, ich bin ja ärztlich tätig und ich wäre nichts ohne meine Kolleginnen, die Hygienefachkräfte. Das heißt, ich habe in jedem Haus ein Hygienefachkräfte-Team und mein Tag ist eigentlich nie gleich. Ich habe keinen Tag, der genauso aussieht wie der vorherige. Das Einzige, was da ein Querschnitt ist, ist, dass ich morgens erstmal mich mit meinen Hygienefachkräften bespreche. Also, dass ich mir den ganzen Input von denen hole, Probleme, irgendwelche Problemkeime, die wir im Haus haben. Und dass es morgens erstmal so eine Art Briefing gibt. Was steht an? Was ist seit, sag ich mal, gestern noch vorgefallen? Genau, und dann kommt es so ein bisschen darauf an, was ansteht. Also das kann sein, Feuer löschen, also irgendwelche Probleme, die man dann irgendwie klären muss. Weiß ich nicht, im OP ist irgendwie die raumlufttechnische Anlage ausgefallen oder es gab einen Wasserschaden in irgendeinem Funktionsbereich. Wie gehen wir damit um? Das kann aber auch Schulungen sein, die man entweder vorbereiten muss zuerst oder auch halten muss. Und ich habe zweimal die Woche mit meinen ärztlichen Kolleginnen aus den anderen Standorten Zooms und in treffenden Persona. Und die, da besprechen wir Hygienepläne. Wir erarbeiten die Hygienepläne, die müssen wir ja alle selber schreiben. Da gibt es dann auch oft Diskussionen und auch übergeordnete Themen, die sich so ansammeln, sind dann hauptsächlich mein Arbeitsgebiet. Und ansonsten bin ich natürlich eher so auf ärztlicher bzw. Pflegedirektion, Geschäftsdirektionsebene in Kommunikation, im Austausch, Planung eingebunden. Genau. Und dann mache ich, wenn dann alles gelöscht ist und alles geregelt ist, dann setze ich die Perücke auf und wir drehen eine Folge für Viva Hygiene.
Sehr, sehr gut. Wird auch regelmäßig verfolgt und ist auch schon im Unterricht von mir benutzt worden.
Oh, das ist ja cool. Voll gut.
Ja, ich nutze gerne solche digitalen Tools und guck mich immer nach rechts und links um, welchen Podcast, welches Video, was gibt's noch so auf Instagram oder TikTok, was kann ich einbinden, dass man mit den modernen Medien ja auch lernt und die Generationen auch dann eher damit abholt oder selber auch mal ein Video machen lässt, so. Und dann haben sie auch ein schönes Vorbild, können dann gucken, dass sie das ähnlich auch nachmachen können.
Na, dann haben wir ja unser Ziel erreicht, das, was wir hatten mit dem Kanal. Absolut. Genau das ist es. Also wir wollen auch einfach auf einer anderen Ebene die Kolleginnen und Kollegen abholen, aber auch die Patienten einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen, worauf kommt es eigentlich an. Wir versuchen das ja alles sehr niederschwellig zu gestalten, dass es einfach und verständlich ist, meistens ja auch ohne Sprache, sondern lediglich mit Körpersprache und Musik hinterlegt und irgendwelchen Giffys, die da draufgelegt werden, die die Aufmerksamkeit hinlenken sollen und dass es wirklich jeder verstehen kann. Deswegen passt, glaube ich, der Hashtag Sprachbarriere auch ganz gut, weil wir damit dieses Problemfeld versuchen zu umgehen.
Das Fachwissen. Dann, was sind so Grundsätze oder Grundmaßnahmen der Hygiene?
Ich fange mal mit den ersten zwei an und Elena kann dann in die Tiefe starten,
okay.
Nachdem sie ja die ärztliche Kollegin ist, die sich dann noch viel besser auskennt. Aber wie wahrscheinlich alle, die im Krankenhaus beschäftigt sind, wissen, ist die Basis die Händehygiene im Krankenhaus. Ne? Die 5 Momente der WHO, die wir alle kennen und leben jeden Tag. Wir wissen, wann wir ungefähr unsere Hände desinfizieren sollten, um einfach eine Kontamination von anderen Patienten oder von sich selbst oder von irgendwelchen gefährdeten Personen zu vermeiden. Und dem zugehörig sind natürlich auch die Basishygienemaßnahmen wie die Schutzausrüstung, die man anzieht für gewisse Tätigkeiten, Isoliermaßnahmen, die man tätigt, wenn Erreger gefunden wurden, die isolierpflichtig sind. Und da würde ich an Elena rüberschieben, die da in die Details reingehen kann, was da sonst noch alles reinfällt.
Ja, also das Problem, finde ich, ist bei der Hygiene, sie in einen Satz zu packen, in die Hygiene. So ist es quasi ein großer Schrank mit vielen Schubladen, den wir da haben. Und die Schubladen haben zum Teil Verbindungen und zum Teil sind sie aber auch ganz einzelstehend. Und im Ganzen und Großen ist es die Krankenhaushygiene. Die Basishygiene, also die Hände und die Personalhygiene, sind natürlich so das Fundament, also die Füße, auf dem dieser Schrank steht. Und da drauf, oben drauf, sind dann weitere Maßnahmen, wie eben erwähnt, dass wir natürlich uns mit Multiresistenzen beschäftigen müssen, also sprich Erreger, die eine erhöhte Resistenz entwickelt haben. Und da gilt es natürlich als Präventionsmaßnahme schon mal zu handeln, also Antibiotic Stewardship zu betreiben und den Antibiotikaeinsatz möglichst reduzieren und konzentrieren, fokussieren. Da haben wir natürlich infektiologische Kollegen, die uns da unterstützen. Aber wir sind da auch mit im Boot, das zu forcieren. Dann das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und mein Patient schon eine Resistenz erworben hat, dann gilt es natürlich, diese Resistenzübertragung möglichst zu verhindern. Und da sind diese Isoliermaßnahmen so wichtig, dass der Patient isoliert wird und die Mitarbeiter Schutzkleidung tragen, die sie davor schützt, eben sich selbst als Arbeitsschutz, aber natürlich auch die Übertragung auf den nächsten Patienten dieses Erregers. Dann ist ein großer Kasten, eine große Schublade, natürlich die Schulung. Also das alles Wissen muss ja irgendwie an den Mitarbeiter kommen. Also sind wir auch da mittendrin, Personal zu schulen. Und da ist es natürlich auch ganz entscheidend, wen habe ich vor mir sitzen? Habe ich die Ärzte, die andere Tätigkeiten ja ausüben als die Pflegekräfte? Die Pflege ist auch unterschiedlich. Habe ich einen Berufseinsteiger oder habe ich eine fortgeschrittene Fachkraft schon vor mir sitzen? Entsprechend tief kann man dann auch einsteigen. Aber wir schulen auch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Hebammen und Reinigungsmitarbeiter zum Teil auch. Also da ist das Spektrum auch sehr groß aufgestellt. Und bei der Reinigung ist es so natürlich, dass wir dann auch dafür verantwortlich sind, aufzustellen, wie reinigen wir unser Krankenhaus, also mit welchen Mitteln. Da bezieht sich das natürlich im Besonderen auf die Desinfektionsmittel. Wir legen die Desinfektionsmittel fest, für welche Bereiche welches Desinfektionsmittel angewandt werden muss, welche Erreger welches Desinfektionsmittel brauchen sozusagen, um vernichtet zu werden und in welchem Umfang welches Medizinprodukt aufbereitet wird. Wir sind nicht dafür verantwortlich zu gucken, ob die sauber sind, sondern wie es gemacht wird. Also die Prozesse sind unser Themenfeld. Und dann sind wir auch so ein bisschen der Kommunikator. Wir sind so ein bisschen die Spinne im Spinnenweben, die alle verbindet. Also sprich die Pflege mit den Ärzten, mit der Geschäftsdirektion, mit der Pflegedirektion. Und dazu gibt es eben so etwas wie die Hygienekommission, in der man so etwas aufgreifen kann und natürlich Neuerungen und Veränderungen entsprechend in der Hygienekommission auch vermitteln kann, aber auch neue Beschlüsse treffen kann, wie wir Probleme angehen, wie wir Dinge umsetzen wollen, bei uns speziell in einem bestimmten Haus. Und was wir auch noch machen, das, was die meisten nicht wissen, wir sind auch für die Wasserhygiene und die Lufthygiene im Krankenhaus zuständig. Also was Mika vorhin schon erwähnt hatte, also die Trinkwasserversorgung und die Trinkwasserbefundung. Also wir beproben das Trinkwasser im Krankenhaus, damit von dem Trinkwasser keine Gefährdung für unsere Patienten ausgeht. Und auch die Lufthygiene, besonders natürlich im OP. Da ist ein ganz großer technischer Apparat dahinter, den wir auch regelmäßig beproben lassen und die Auswertungen uns zeigen lassen und kontrollieren, dass die Luft ausreichend sauber ist. Wenn gebaut wird, ist auch die Hygiene mit im Boot, weil wenn Baumaßnahmen sind, da wo gebaut wird, ist Staub und Dreck. Und wir sorgen dafür, dass eben dieser Dreck nur in der Baubereich bleibt und eben nicht auf die Patienten, die vielleicht angrenzend versorgt werden, übertragen wird. Ich glaube, ich habe schon ganz schön viel genannt.
Wahnsinn.
Also alles genannt, außer diesen einen Punkt, dass wir auch noch alles digital verfolgen. Ne? Wir sind auch dazu angehalten per Gesetz, da unsere Infektionen, die im Krankenhaus auftreten, vielleicht auch teilweise im Krankenhaus erworben worden sind, zu dokumentieren und die dann auch statistisch zur Verfügung zu stellen, mit den Gesundheitsämtern zu kommunizieren.
Genau,
mit verschiedenen anderen Krankenhausinstituten uns auszutauschen, Meldungen anzustoßen. Also wir melden jetzt nicht selbst, aber wir helfen den ärztlichen Kollegen auf der Station dann rauszufiltern, was gemeldet werden muss und was nicht. Also da sind noch ganz viele solche administrativen Prozesse dahinter, hinter dem ganzen Schrank, den Frau Dorn gerade so schön erklärt hat. Eine der Schubladen ist Papierarbeit.
Ja, das Robert-Koch-Institut möchte ja gerne auch alle Daten haben und Statistiken führen.
Genau. Naja, das ist fürs Krankenhaus ja auch selber wichtig, also für den Bereich zu wissen, wie stehe ich eigentlich da? Habe ich viele nosokomiale Infektionen? Und wenn ja, da, also im Vergleich natürlich, es ist immer eine Frage des Vergleiches, ne? Man muss immer gucken, wie ist der Mittelwert draußen und wo stehe ich? Und wenn ich besonders viele nosokomiale Infektionen zum Beispiel habe oder besonders viele multiresistente Erreger, dann muss ich hingucken. Und da sind wir natürlich auch mit dabei, dass wir dann helfen zu gucken, okay, woran kann es liegen, dass da so viele nosokomiale Infektionen entstehen? Wo sind vielleicht Fehler unterlaufen, die sich eingeschlichen haben durch die Alltagsroutine? Oder sind vielleicht neue Mitarbeiter dazugekommen, die eben den Hygieneplan nicht kennen und entsprechend vielleicht nicht up-to-date sind?
Richtig, richtig viel. Und ein paar der Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so viel medizinische Fachahnung haben, können sich das ein bisschen vorstellen durch die Pandemie, was da auch so alle dranhängt.
Das Fallbeispiel.
Ich habe ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, was wir auch nochmal erläutern können und anschließend vielleicht auch nochmal den Begriff nosokomiale Infektion etwas genauer angucken. In einem großen Krankenhaus tritt plötzlich eine unerklärliche Zunahme von nosokomialen Infektionen auf, hatten wir ja gerade. Was passiert, wenn es auf Station vielleicht gehäuft vorkommt? Insbesondere unter den Patienten, die auf einer Intensivstation sich befinden. Die Krankenhausleitung ist alarmiert und beauftragt eine Untersuchung, um die Ursachen für diesen Anstieg herauszufinden. Als die Untersuchung beginnt, stellt sich heraus, dass eine Vielzahl von Problemen im Zusammenhang stehen und die Hygiene im Krankenhaus angeguckt wird. Die Reinigungsprotokolle werden nicht ordnungsgemäß eingehalten, die Desinfektion von Oberflächen ist unzureichend und die Mitarbeiter wissen oder weisen einen Mangel an Bewusstsein für die Bedeutung von Hygiene auf. Während der Ermittlungen wird auch entdeckt, dass die Hygienefachkräfte im Krankenhaus vielleicht überlastet sind. Sie sind für mehrere Abteilungen verantwortlich und haben nicht genügend Zeit, um alle erforderlichen Aufgaben gründlich zu erledigen. Darüber hinaus fehlt es an klaren Kommunikationsstrukturen zwischen den Hygienefachkräften und den anderen Mitarbeitern des Krankenhauses, was zu Missverständnissen und ineffektiver Zusammenarbeit führt.
Die Analyse.
Sehr provokativ, vielleicht nicht ganz so realistisch, aber eure Meinung.
Ich hoffe, es ist nicht realistisch.
Das ist das mega schlimm Szenario.
Ja. Genau, Horrorfilm.
Jetzt sortieren wir mal den Horrorfilm.
Ja, soll ich einfach mal anfangen?
Gerne.
Also, auf jeden Fall ist es schon mal positiv zu erwähnen, dass es jemandem aufgefallen ist, dass nosokomiale Infektionen vermehrt vorkommen. Also da muss man schon mal lobend erwähnen, dass da den Kollegen das aufgefallen ist. Das heißt, die merken dasselbe und das ist immer eine gute Voraussetzung, wenn die Kollegen von sich aus das feststellen, weil dann sind sie auch offen für konstruktive Kritik. Und dass die Krankenhausleitung alarmiert, das ist auch gut. Also das scheint auch gut zu funktionieren. Und dass eine Untersuchung eingeleitet wird, ist genau die richtige Maßnahme. Man muss dann erstmal strukturiert daran gehen und sich angucken, wo haben wir Probleme. Und du sagtest ja, dass die Reinigungsprotokolle werden nicht ordnungsgemäß eingehalten. Das ist auch ein strukturelles Problem. Da würde ich dann eben entsprechend an dieses Reinigungs- als Geschäftsdirektion, also ich würde der Geschäftsdirektion oder der Krankenhausleitung empfehlen, sich mit der Reinigung vor Ort in Verbindung zu setzen und zu gucken, woran liegt das. Die Hygiene hat da nicht so viel mit am Hut. Das ist eine strukturelle Voraussetzung, die die Reinigung, der Bereich der Reinigung erfüllen muss. Die Desinfektion von Oberflächen ist unzureichend, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass da, ich vermute mal, Personalmangel vorliegt. Also da muss man auch gucken, dass man, wenn man Personalmangel hat, wie man den ausgleicht und wie man die Priorität setzt. Wir haben hier eine Intensivstation, das darf auf gar keinen Fall vorkommen, dass die Intensivstationen oder andere Risikobereiche vom Personalmangel überhaupt betroffen werden. Also da muss man das Personal so umstrukturieren, dass zum Beispiel Büroflächen seltener gereinigt werden und dafür das Personal dahin gezogen wird, wo es wirklich für den Patienten dringend benötigt wird. Dann hattest du noch gesagt, dass das Personal weist einen Mangel an Bewusstsein für die Bedeutung der Hygiene auf. Da sind wir dann mit im Boot, da kann man schulen, das ist durchaus möglich, aber was noch viel wichtiger und effektiver ist, ist, wenn man im Team einen Hygienebeauftragten benennt, zum Beispiel eine Hygienebeauftragte Pflegekraft und am besten auch noch einen Hygienebeauftragten Arzt und sie intern über uns oder mit uns als Hygieneinstitut dann ihr eigenes Personal schulen. Denn natürlich wissen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort am besten, wo es hakt und wo die Probleme sind und haben vielleicht auch einen besseren Zugang und auch die geeigneteren Lösungsvorschläge, wie man Situationen lösen kann, weil sie einfach den Alltag kennen. So, und dann sagtest du, dass die Hygienefachkräfte überlastet sind. Auch das darf eigentlich nicht vorkommen, ist aber die Realität. Also wir haben ja eine Krinko-Verordnung, die ja vom IFSG quasi benannt wird, dass man eine Krinko-Verordnung hat und die gibt eine gewisse Anzahl an Hygienebeauftragten Kräften je nach Betten vor. Leider haben wir auch Personalmangel und da muss man auch gucken, wie man seine Arbeiten priorisiert und dass man effizient und effektiv eben die Arbeit gestaltet. Was hattest du noch genannt?
Ich habe eine Zwischenfrage. Was ist denn, also dass man nicht so sagt, Hygienefachkräfte haben hier irgendeine Verantwortung, die sie vielleicht nicht wahrgenommen haben. Was ist denn die Aufgabe einer Hygienefachkraft im Krankenhaus?
Die Hygienefachkraft ist in erster Linie die kleine Spinne, die quasi zwischen den ganzen Elementen hin und her krabbelt und Verbindungen schafft. Also sie ist nicht für die Reinigung zuständig. Sie ist nicht dafür zuständig, dass das Personal ausgebildet ist. Dafür ist die Fachvorgesetzten zuständig, die Abteilungsleitung, also sprich die pflegerische Leitung und auch die ärztliche Leitung. Sie muss dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter die entsprechenden Schulungen bekommen und die entsprechende Zeit zur Verfügung bekommen. Die Hygienefachkraft kann da natürlich vermitteln und Wissen anbieten, Schulungen tätigen, Prozesse beobachten, aufdecken, wo es Probleme gibt. Aber natürlich das Lösen der Probleme obliegt dem Bereich selber. Genau, das kann also die Hygienefachkraft Leitung alleine ja nicht übernehmen. Ich meine, genau. Wenn wir uns überlegen, dass eine Hygienefachkraft meistens so auf 300 Betten eine Hygienefachkraft ist und wenn wir uns angucken, wie viel Personal wir da haben, dann wird, glaube ich, jedem klar, dass da eine einzige Hygienefachkraft das nicht machen kann, ist auch gar nicht so gedacht.
Die Stationsleitungen müssen da auch ein Auge drauf haben, dafür gibt es die ja.
Richtig. Und den Hygienebeauftragten Pfleger oder die Hygienebeauftragte Pflegekraft, die eben sich dem Thema der Hygiene widmet und natürlich dann Fragen, die im Alltag so aufkommen, dann an die Hygienefachkraft wendet und entsprechend dann in ihrem Bereich umsetzt. Jeder Bereich funktioniert ja ein bisschen anders.
Das würde ja auch dann an diese Kommunikationsstrukturen anknüpfen, die du noch als letztes genannt hattest, dass die nicht ganz funktionieren. Wenn jetzt auf Stationen Hygienebeauftragter Arzt oder Ärztin oder Hygienebeauftragte Pflegekraft tätig ist, dann ist die Kommunikation über diese Multiplikatoren der Hygiene schon viel einfacher. Dann gibt es einen Ansprechpartner da an der Station, die sich mit dem Hygieneteam kurzschließen kann. Die können ihre eigene Kommunikationsstruktur dann auch aufbauen und stärken, ne? Und das ist dann meistens ein relativ gutes Verhältnis und kurzer Dienstweg, um solche Missverständnisse einfach effektiver aus dem Weg zu schaffen und eine gute Struktur aufzubauen.
Dicke, was auch noch nennenswert ist zum Aufbau der Arbeit der Hygienefachkraft, ist eben, dass sie ja natürlich auch Begehungen macht der Bereiche und dass man sich eben dann so ein Hygienebegehungsprotokoll nicht zum Anhalt nimmt, möglichst alles zu verstecken, was an Problemen da ist, sondern die Hygienefachkraft als eine Hilfe anzunehmen, die von außen kommt und von außen objektiv gucken kann, wo haben sich Probleme oder Fehlhandlungen eingeschlichen, die man einfach aus Grund von Zeitmangel, Personalmangel oder anderen Problemen sich etabliert haben. Und deswegen sollte man das nutzen, so eine Hygienebegehung und so ein Hygienebegehungsprotokoll, um genauer hinzugucken, ob man vielleicht auch im eigenen Bereich oder auf der eigenen Station Prozesse optimieren kann.
Ist ja auch so gedacht. Patientensicherheit, da haben wir den Hashtag wieder und auch eine große Hilfestellung zu sein.
Eigenwerbung.
Heute möchte ich mit euch ganz kurz über etwas Wichtiges sprechen, das für den Fortbestand und für die Weiterentwicklung meines Podcasts unglaublich wichtig ist. Deine Unterstützung. Also schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zeig es mir doch mit einem Like. Jeder Like hilft mir, sichtbarer zu werden, um Menschen zu erreichen, die sich für das Thema Pflege und Pflegeausbildung interessieren. Es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für mich. Tatortpflege, der Podcast, wurde gegründet, um auch Lerninhalt zu sein für eine Unterrichtsstunde in einer Pflegeschule oder zum Lernen für das Pflegeexamen. Ebenso zur Aufklärung und zum Vergnügen. Noch besser ist also, abonniere meinen Podcast. So verpasst du keine Folge mehr und bist immer auf dem neuesten Stand, wenn ich spannende neue Themen und interessante Gäste habe. Ein Abonnement bedeutet auch, dass ich eine feste Zuhörerschaft habe, was mich motiviert, weiterhin hochwertige Lerninhalte für dich als Podcast zu produzieren. es gibt ja ab und zu auch Überraschungsfolgen. Die kann man dann nicht mehr verpassen. Und wenn du wirklich ein Fan bist, dann teile meinen Podcast mit Freunden, Familie, Kollegen oder MitschülerInnen. Du kennst sicher jemanden, der sich für die Pflege oder Pflegeausbildung interessiert und davon profitieren könnte, mehr darüber zu erfahren. Deine Empfehlung hilft mir, die Community zu vergrößern und das Bewusstsein für Pflegethemen zu stärken. Eine E-Mail ist immer gern gesehen. E-Mail-Adresse lautet tatortpflege.podcast@web.de, alles kleine zusammengeschrieben. Schreib mir eine Mail, wenn du Wunschthemen hast, die im Podcast behandelt werden sollen oder wenn du mal Gast werden möchtest. Last but not least, hinterlasse mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf den Podcast-Plattformen. Dein Feedback ist mir extrem wichtig. Es zeigt mir, was ich gut mache und wo ich mich noch verbessern kann. Und positive Bewertungen helfen mir, neue Hörer zu gewinnen, die noch unentschlossen sind, ob sie reinhören sollen. Danke fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Anhören.
Das Ende. Praxistipps.
Nosokomiale Infektionen, vielleicht müssen wir das nochmal irgendwie definieren, weil nicht jeder Auszubildender, der den Podcast hört, weiß das vielleicht schon. Oder Zuhörer oder Zuhörerin.
Was? Ja, eine nosokomiale Infektion. Nosokomial bedeutet im Krankenhaus erworben. Und da haben wir auch eine festgelegte Definition, dass alles, was nach 2 Tagen nach Aufnahme an Infektionen oder Kolonisation, also Besiedlung mit einem Erreger auftritt, per Definition als nosokomiale Infektion gilt. Also im Prinzip muss man sich dann an die eigene Nase fassen und überlegen, okay, der Mensch, der zu uns kam, der hatte vorher diese Infektion nicht. Er hat vielleicht ein gebrochenes Bein gehabt, aber keine zum Beispiel Wundinfektion oder keine PVK-Infektion. Und die hat er jetzt durch den Aufenthalt bei uns erworben.
Genau. Und was wäre dann zu tun auf Station, wenn ich mehrere nosokomiale Infektionen habe?
In erster Linie würde ich erstmal hingucken, okay, welche nosokomialen Infektionen sind das? Da gibt es ja auch unterschiedliche, je nachdem, wenn es jetzt eine quere, bunte Mischung ist an nosokomialen Infektionen, also sprich Harnwegsinfektion, katheterassoziierte Harnwegsinfektion zum Beispiel, oder sind das Atemwegsinfektionen, also beatmungsassoziierte Atemwegsinfektionen, sind das Venenverweilkanülen, die sich besonders oft infizieren. Und dann muss man sich den Prozess angucken. Ist vor allem ein bisschen was da, dann sollte man sich die Basishygiene angucken, wo wir wieder bei der Basis sind, der Händehygiene, die dann, wenn die nicht gut eingehalten wird, natürlich sich überall dann niederschlägt in Infektionen. Und ansonsten die Anlage von so einem Device, also Harnwegskatheter oder periphere Venenverweilkanüle oder Intubation, Atemgerät, Beatmungsgeräte, die Anlage oder die Intubation angucken, aber natürlich auch die Pflege von dem Verband, wo wir natürlich wieder bei der Pflege wären. Wie ist der Umgang mit den Verbänden von PVK, ZVK, Wunde?
Also da schließt sich wirklich der Kreis, wie auch hier auf dem Skript zu sehen. Das wird dann auch auf Instagram mit veröffentlicht, dass wir Monitoring brauchen, eine gute Absprache brauchen, Hygieneaudits brauchen, gezielte Antibiotikatherapie brauchen, genau hingucken müssen, und die Basishygiene ist halt ausschlaggebend. Nicht nur die Händehygiene, sondern auch die Oberflächendesinfektion und die Personalhygiene und natürlich dann auch die Reinigungskonzepte entsprechend anzugucken.
Die Kompetenzbereiche.
Ich würde euch jetzt mal ein bisschen durchleiten durch die neuen Kompetenzbereiche. Wir haben ja 5 neue Kompetenzbereiche in der neuen Pflegefachkraftausbildung. Die sind immer so ein bisschen examensrelevant. Heißt, wenn in dem Pflegeexamen ein Fallbeispiel rankommt mit einer nosokomialen Infektion, müssen die Auszubildenden auch gucken können, was sie in welchem Kompetenzbereich machen könnten. Also, ich stelle mal eine Frage. Wenn im Kompetenzbereich 1 man sagt, welches Pflegeproblem, welche Pflegesituation ist denn hier da, erkenne ich, was müsste ich hier planen, organisieren, durchführen, steuern und evaluieren. Im Fall einer nosokomialen Infektion ist ja als erste zu erkennen, eine Infektion ist vorhanden und ist es vielleicht eine nosokomiale Infektion. Heißt, ich müsste Entzündungszeichen kennen und dann die Pflegediagnose oder das Pflegeproblem der Infektion aufstellen und auch erkennen, ob mehrere auf Station sind, wie gerade schön beschrieben von Elena. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wen Verfallkandidata, andere Infektionen, du hast ja sehr viele aufgezählt. Ist eine spezifische Art oder sind die kunterbunt durcheinander und müsste dann ja entsprechend, wie wir auch gerade schon besprochen haben, verantwortlich planen, organisieren und gestalten. Heißt es melden, dem Hygienebeauftragten auf Station, der Stationsleitung oder der Hygienefachkraft, weil vielleicht weiß ich die auch und kann da auch anrufen, wenn der Hygienebeauftragte aus meinem eigenen Team vielleicht gerade Urlaub hat, kann ich auch den direkten Weg sozusagen wählen. Den Ärzten, also MedizinerInnen, man muss ja dann auch immer überlegen, was ist für eine Infektion, muss ich jetzt hier behandeln, welche Auswirkungen hat es. Man müsste dann ja auch erkennen, ob Fieber oder Ähnliches mit eine Rolle spielt. Fällt euch noch was ein, was man alles so im Pflegeprozess vielleicht noch mitbedenken müsste? Ich hoffe, ich habe alles genannt.
Ich denke, das, was du genannt hattest, würde ich gerne nochmal betonen. Und zwar, die Pflege ist ja meistens doch viel näher am Patienten als der Arzt. Und so eine PVK-Infektion zum Beispiel, beim PVK-Verbandswechsel, die kriegt der Arzt gar nicht mit, wenn wir ehrlich sind. Er guckt sich nicht die PVK jeden Tag an, obwohl er es sollte. Und da ist die ganz wichtige Rolle eben, dass wenn die Pflegekraft erkennt, da ist irgendwie die Einstichstelle zum Beispiel entzündet oder gerötet, drumherum ist es um die Einstichstelle, dass man die Kommunikation zum Arzt aufnimmt, dass man ihm das mitteilt, natürlich dokumentiert und damit der Arzt dann entsprechend auch handelt. Perfekt. Denn die Entscheidung, die PVK zu ziehen, ist natürlich liegt beim Arzt. Ne? Das muss er entscheiden als ärztliche Indikation. Aber den Weg dahin, da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Arzt und Pflege ganz viel im engen Austausch sind.
Da hast du schon sehr viel, also können wir gleich rüberspringen, Kommunikation und Beratung. Wie gesagt, diese Kommunikationsschnittstellen und diese Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelles Handeln, ist ja sehr wichtig. Und auch hier mit den eigenen Servicekräften auf Station oder den eigenen Reinigungskräften auf Station auch eng zusammenzuarbeiten und da drüber zu sprechen oder auch entsprechend, je nachdem, welche Infektion das ist, muss ja auch eine Meldung erfolgen. Habt ihr auch, Michaela hatte gerade noch gesagt, viel Bürokram, wenn dann wirklich eine Infektion meldepflichtig ist, laut Infektionsschutzgesetz, dass man das ja dann noch weiterleiten muss und isolieren muss. Dann muss ich wieder sämtliche Leute informieren, dass jetzt hier Isolationsmaßnahmen sind. Auch die Angehörigen müssen beraten werden, dass die nicht einfach so raus und rein gehen können. Und genau. Dann ist ja wirklich viel Kommunikation notwendig und viel Zusammenarbeit notwendig.
Auf jeden Fall. Ergotherapie, Physiotherapie, die Therapie muss ja weiterlaufen zum Teil, auch wenn der Patient isoliert ist. Und zum aller guter Letzt die Schlussdesinfektion eines Isolierzimmers. Auch da ist ganz wichtig, dass die Pflege mit dem Reinigungspersonal entsprechend kommuniziert, welcher Erreger handelt es sich, damit die Reinigungskraft weiß, welches Mittel sie verwenden muss, in welchem Umfang die Schlussdesinfektion zu erfolgen hat. Super wichtig, ja.
Das ist ein richtig gutes Hand-in-Hand-Beispiel, ein Isolierzimmer auf Station. Ne? Also von der Kommunikation, die du vorhin angesprochen hast, die erste Pflegekraft entdeckt, könnte sich darum handeln und die Kommunikationskette wird angestoßen. Aber das geht dann auch so weit, dass sogar neben der Ergotherapie oder anderen Therapien, die dieser Patient trotzdem braucht, auch wie die Essensausgabe gestaltet wird. Auch daran muss man denken, wann wird dieses Ziel angefahren, als letztes abgeräumt vielleicht, wer geht rein, raus, wie schaut die Besuchsregelung aus. Also da ist so viel, dass man bedenken muss und das liegt nicht alleine in Hand der Pflegekraft, sondern das muss ein gemeinsamer Effort sein, dass da alle Bescheid wissen, jeder, der sein eigenes Glied in der Kette, die eigene Verantwortlichkeit hat, also Meldung würde über den Arzt oder die Ärztin laufen. Aber die Pflegefachkraft könnte sich natürlich Hilfe holen bei der Hygienefachkraft, wenn sie unsicher ist, was da jetzt als nächstes zu tun ist. Dafür würden wir als beratend zur Seite stehen.
Sehr gut, wunderbar ergänzt. Gesetze und Verordnungen, was gibt's denn oder was muss man da beachten?
Dr. Dorans Lieblingsthema.
Also, was wir schon genannt haben, die Meldepflicht, ne? Also wir haben die Meldepflicht einer nosokomialen Infektion. Das ist die Aufgabe des Arztes eindeutig, dass eben die Infektionsmeldung an das Gesundheitsamt erfolgt. Dann haben wir die Meldepflicht auch für die ambulante Weiterbetreuung, also dass die Patienten, wenn sie für den ambulanten Transport vorbereitet werden, dass der Transportdienst entsprechend auch informiert wird, damit sie sich auch schützen können. Welche Gesetze haben wir da noch? Ethische Leitlinien, da müsstest du uns, glaube ich, helfen.
Okay, da weißt du mehr.
Okay, also das Infektionsschutzgesetz grundsätzlich und die Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut sind so die großen. Und beim Leitlinien gibt es ja je nachdem auch Behandlungsleitlinien, je nachdem welcher Keim das ist. Als S1, S2, S3 Leitlinien kommt dann immer darauf an, welcher Keim das ist, wo natürlich auch die Ärzte die vorrangige Aufgabe haben. Aber natürlich muss ich das als Pflegefachkraft ja auch wissen und ich muss auch bestimmte Einschätzungen haben können. Ich vermute vielleicht hier Clostridien oder eher Norovirus. Also auf den Unterschied mancher Keime muss ich wissen als Grundwissen.
Ist das RKI eine super Hilfe? Die haben ja auch immer genau. So einen RKI-Erreger-Steckbrief, wo man auch nachlesen kann.
Das RKI, die Seite vom RKI wird auch im Unterricht rauf und runter benutzt zum Angucken und Nachgucken. Immer sehr wichtig und das Hauptgesetz ist halt das Infektionsschutzgesetz, dass man das in der Pflegefachkraftausbildung einfach auch wissen muss. Und wenn ich eine Vermutung habe, muss ich ja dem Arzt Bescheid sagen, weil ohne, dass ich das vielleicht sage, weil ich 24 Stunden im Schichtdienst am Patienten bin, kriegt der Arzt ja vielleicht gar nicht mit, dass er eine Meldung machen muss. Und berufsethisch, also diese Ethe- und Wertehaltung, sagt ja einfach auch aus, dass ich Patienten schützen muss und alle um ihn herum schützen muss und nicht einfach das nicht übergebe oder dann halt die Sicherheit gefährde und das ignoriere. So, das ist ja dieser Berufsethos, dass alles, was ich an Krankenbeobachtung melde und ja wichtig ist, dass ich das erkenne in der Krankenbeobachtung, um halt auch reflektiert in der Zusammenarbeit zu gucken, was müssen wir jetzt einhalten. Und wissenschaftliche Standards sind ja die Leitlinien. Je nachdem, welche Infektion vorliegt, muss ich ja auch gucken, inwiefern sind die Isolationsmaßnahmen notwendig? Ja, nein, vielleicht. Wie, in welchem Umfang, kommt ja dann immer auf die Infektion drauf an. Da muss ich immer in die, auch selber als die Fachkraft, die entsprechenden Leitlinien wissen und kann mir Hilfe holen von der Hygienefachkraft auf alle Fälle.
Genau, und jedes Haus hat einen Hygieneplan. Das heißt, auch da habe ich ein Nachschlagwerkmöglichkeit.
Das ist auch ein wichtiger Standard und Hausstandard und wichtig im Kompetenzbereich 5 zu wissen, wo die Hausstandards sind und die Hygienepläne sind. Genau. Die hängen auch oft aus. In den Stationszimmern, im unreinen Raum und so weiter hängen ja auch immer die Hygienepläne aus.
Genau, gerade in Bezug auf die Flächendesinfektion ja auch.
Geräteaufbereitung, mal das, ne?
Geräteaufbereitung, genau. Die Zusammenfassung. Habt ihr abschließende hygienische super-duper Werte oder Mitteilungen an Auszubildende dann draußen, die bald alle Pflegefachkräfte werden wollen?
Ja. Guckt immer nach dem positiven Beispiel und nehmt euch immer den oder diejenige zum Vorbild, der es richtig macht und nicht derjenige, der es falsch macht als Begründung, ja, dann brauche ich es auch nicht zu machen. Denn wir wollen alle den Ethos ja und das legen ein Eid ab, ob nun Ärzte oder Pflege, dass wir eben für die Patientensicherheit und für die Patientengesundheit handeln wollen. Und das kann kein Grund sein, nur weil es der andere so macht, darf ich es jetzt auch machen. Wir fangen am besten immer bei uns selber an, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Oh, sehr gut gesagt.
Das kann ich wirklich nur unterschreiben, Elena, hast du wirklich schön gesagt. Unser Motto ist ja Hygiene schützt Leben. Das haben Elena und ich uns aus einem ganz besonders simplen Grund ausgedacht, weil es tatsächlich so ist. Deine Händedesinfektion schützt ein Leben.
Auch. Also lass mal einfach so stehen, wirklich. Also holt mich sehr ab. Dankeschön.
Ja, danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Tatort Pflege.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.